So, jetzt sind die Kinder raus und ich darf die Erwachsenen fragen, wie fand ihr die Geschichte? Ganz ehrlich. Schön. Wo habt ihr euch gefunden in dieser Geschichte? Da werden uns vier Personen beschrieben. Einmal der Louis, der Räuber, Lisa, die eigentlich das Vorführleben führte und tröstete den kleinen Junge. Ja, eigentlich schreibt man von ihr nichts Böses und man denkt auch nichts Böses. Doch trotzdem wohnt sie da. Doch trotzdem lebt sie da. Und trotzdem gehört sie zu dieser Räuberfamilie, zu den Sklaven. Aber dann werden uns zwei neue Personen berichtet. Einmal der Louis, der gerettet wird, der eine Rettung findet, der eine Hoffnung hatte auf das Neue, auf das bessere Leben. Und er bekommt sie auch. Und er gibt sich damit zufrieden. Oder? Nein, er denkt an die Lisa. Ach, wenn diese Lisa auch das Leben hätte. Und er setzte alles daran, oder er denkt tag und täglich daran. Nicht das, was ich jetzt bekommen habe, das ist gut und der Rest ist mir egal. Er denkt an Lisa. Und tatsächlich bekommt auch Lisa, ich würde heute sagen, durch das Glaubensgebet bekommt sie auch das Leben. Was tun die dann? Diese zwei kleinen Kinder. Uns geht's gut. Wir wohnen in einem Palast. Wir haben alles. Uns mangelt an nichts. Mehr brauchen wir nicht. Aber die denken ganz anders. Wir gehen und erzählen einem, es gibt den König, der viele Wohnungen frei noch hat. Für viele Menschen. Ein Mensch, der von Grund verändert wurde, adoptiert vom König. Diese Geschichte sollte auch an uns gehen. Und das ist auch mein Thema heute, adoptiert von König. Denn wir alle sind adoptiert vom König. Wir alle dürfen uns als Königskinder schätzen. Wir alle waren verlorene Menschen. Wir alle waren Sklaven. Nichts anderes waren wir. Vielleicht ist es uns nicht aufgefallen, aber wir waren Sklaven und Räuber. So beschreibt die Bibel uns auch. Bis wir nicht den Christus kennengelernt haben. Und der Christus adoptierte uns zu einem Königshaus. Er machte uns frei von der Sklaverei der Sünden. Und schenkte uns das neue Leben. Und der Paulus berichtet das den Galatern. Oder der Paulus schreibt in den Galaterbrief in Kapitel 4 genau diese Verse. Und versucht die Galater darauf anzusprechen, was die eigentlich vorher waren, wie es dem ging und was sie durch Christus jetzt haben. Wer die eigentlich jetzt sind im Christus. Und so schreibt er denen, und ich möchte mit uns das gemeinsam lesen, das wäre gut, wer seine Bibel mit dabei hat, Galater 4, ab Verse 3 bis 7. Erstmal berichtet er im Vers 1 und 2 von einem Kind. Der Kind, der doch einen reichen Vater hat, ist er unmündig und kann er auch gar nicht. Und so zählt er wie ein Sklave. Sein Stellenwert ist ein Sklavenwert, weil er kann sagen, mir wird das alles gehören, aber noch hat er nichts. Weil der Vater hat noch nichts zu Erbe gemacht. Doch er kann sich auf alles freuen. Und dann schreibt er zu den Galater folgende Verse. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, als wir noch in den Sünden waren. Wir kennen, wir sind von Grund aus, vom Geburt an sind wir Sünder und Sklaven. So beschreibt das die Bibel. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Sklaven unterworfen, schreibt der Paulus. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er, die welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit die Kindschaft empfingen. Eine neue Kindschaft. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du, also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. adoptiert von einem König. Und als erstes fängt der Paulus mit dem Vers 3, alle Menschen sind Sklaven. Und wir können mit dir diskutieren, wir können darüber reden und wir können auch doch gar nicht dran rütteln. Das sagt die Bibel. Jeder Mensch von Geburt an ist ein Sklave, ein Räuber und nur das Böse ist in ihm. Es steht, ebenso waren auch wir, als wir nur unmündig waren, dem Grundgesetz der Welt als Sklaven unterworfen. Römer sagt folgendes Wort oder folgenden Satz, der Paulus, als er den Römer schreibt, keiner ist gerecht, alle sind abgewichen. Keiner wird sich gerecht sprechen können. Auch niemand, nicht einer. Kein Mensch tut wirklich was Gutes. Auch wenn wir meinen, es ist gut, in unseren Augen ist es vielleicht gut. Doch lass uns mal denken, was denkt Gott drüber? Was sagt er? Ist das gut? Ist das wirklich gut? Weil wir Sünder sind oder weil wir Sünder, ja, Sklaven waren, so ist das, unser Werk, nichts in Gottes Augen. Was bedeutet Sünde? Was bedeutet ein Sünder sein? Sünde bedeutet Zielverfehlung. Zielverfehlung ohne Gott leben, am Ziel vorbei. Das ist Sünde. Ungehorsam ist man Gott gegenüber. Wenn man ungehorsam Gott gegenüber ist, so schreibt auch die Bibel, so bist du getrennt auch von Gott. Da kannst du keine Gemeinsamkeit mit Gott haben. Da ist nichts, was dich verbindet, wenn du getrennt von Gott bist. Dabei glauben alle Menschen heute noch, wie damals im Garten Eden, frei zu sein, indem er seine eigenen Ideen lebt, indem er seine eigenen Ideen verwirklicht, indem er Spaß am Leben hat. Und so denkt der Mensch, ich bin frei. Doch Martin Luther sagte auch schon in seiner Erkenntnis, sagte es, der Mensch ist wie ein Sklave oder wie ein Tier. Er sagt, ein Esel oder ein Pferd, ein Maultier wird uns da geschrieben oder bei Martin Luther, wenn wir das bei dem lesen. Und er sagt, der ist wie ein Tier und einer reitet immer den. Einer arbeitet, ob das Teufel ist oder Jesus. Jesus sagt selbst, mein Joch ist leicht. Ja, selbst wenn wir auch für Jesus leben, so leben wir für Jesus und arbeiten für Jesus. Aber er sagt, mein Joch ist sanft, ist leicht. Das Satansjoch sehen wir durch die Geschichte, durch die Geschichten von diesem kleinen jungen Louis. Am Anfang scheint es alles so gut zu laufen. Und hier und da hat er auch mal Spaß, mal vielleicht mal auch mal hier eine Geschichte erzählt, die Halbwahrheit entspricht. Da hat er mal jemanden was weggenommen. Und so entstand sein Leben von klein auf, wo er auch gar nichts eigentlich für konnte, wurde er zu einem Räuber und Sklaven. Er ist da hineingeboren. So wie die Bibel auch berichtet, wir alle sind durch die Sünden von Adam und Eva hineingeboren in die Sklaverei, in der Sklaverei der Sünden. Und wir können da auch gar nichts machen. Wir sind da hineingeboren, weil Adam und Eva im Garten Gethsemane, in 1. Mose wird das uns berichtet, ganz am Anfang, gesündigt haben, so wurden die aus dem Paradies getrennt, vom Gott getrennt. Und diese Trennlinie gilt bis heute. Wenn du ohne Jesus lebst, so sagt die Bibel, so darf ich dir sagen, lebst du als ein Sklave der Sünde. Und auch wenn du meinst, das, was ich tue, das, was ich mache, es ist gut. Und eigentlich bin ich kein Sünder. Ich lebe mein Leben gut. Und ich versuche das besser. Doch trotzdem, sagt die Bibel, in Gottes Augen bist du Sünder. Wenn du Jesus nicht angenommen hast, bist du Sünder. kannst du auch nichts dran machen. Und vielleicht manch einer von uns würde heute sagen, ja, warum eigentlich Sünde? Warum? Uns geht's doch gut. Wir tun das Gute. Wir versuchen auch gerecht zu leben. Wir betrügen niemanden. Wir stehlen nicht. Wir reden die Wahrheit. Warum kann man denn das? Warum sagt man denn dann so? Aber ich kann dir sagen, die Sünde ist grausam. Und am Anfang scheint es vielleicht auch noch alles gut zu sein. Aber laut dieser Kindergeschichte oder als Gertrud gestern, ich habe der Gertrud diese Geschichte gegeben und bat sie, die soll das heute im Gottesdienst vorlesen, so sagt sie, eigentlich ist es keine Kindergeschichte, sondern vielmehr auch für Erwachsene. Ja? Also, da ist wenig als Kind vielleicht, ja, was für Kinder. Und so sehen wir, es hat mit klein angefangen, aber es hörte nie mit klein auf. Es war kein Ende da. Wir sehen, es hat diesen kleinen Louis dahin getrieben, die Sünde hat ihn so weit getrieben, bis er zerbrochen am Boden lag. Und er weinte und sehnte sich nach was Besserem. Die Sünde zerstört einen, muss ich dir heute sagen. Auch wenn du heute vielleicht nicht da bist, auch wenn der Teufel vielleicht dich heute noch nicht dahin gebracht hat, aber ich darf dich heute warnen. Und da sagt auch die Bibel, der Teufel wird nie dich in Ruhe lassen. Er wird immer mehr und immer mehr wollen, bis der Mensch ganz zerstört ist, bis er am Boden liegt und wo er keine Aussicht mehr sieht, wo er keinen Ausweg sieht, wo es einem erscheint auch, ich bin in der Dunkelheit und ich sehe auch kein Licht. Salomo sagt Folgendes in Sprüchen 4, 1,19. Der gottlosen Weg ist dichte Finsternis. Sie wissen nicht, worüber sie straucheln. Also wir sehen eigentlich, dass Salomo schon mit seinen Sprüchen, der sagt, es ist nur Finsternis. Und das ist das Leben der Gottlosen. Weiter sagt, die Sünde ist das Verderben der Leute. Der Mensch wird immer schlecht. Er bleibt nicht dabei. Es bleibt auch nicht bei der einen Sache. Sondern es geht immer weiter, bis der Mensch völlig zerstört ist. Alle Menschen sind ursprünglich Sklaven, sagte ich. Aus diesem Zustand gibt es aber einen Ausweg. Aus diesem Zustand gibt es ein Herauskommen. Das ist der Jesus Christus. Und das ist die Befreiung durch das Lösegeld. Ein befreites Leben führen. Es gibt eine Befreiung, was dich befreit aus der Sklaverei. Wenn wir weiterlesen, als aber die Zeit erfüllt war, Vers 4, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit von dem Sündenfall von Anfang an, vergangene Zeit, so lesen wir das. Und dann sagt Gott, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Haben schon wahrscheinlich viele von uns gelesen in Lukas Evangelium und viele kennen das auch wahrscheinlich von uns. Und unter das Gesetz getan. Es herrschte ein Gesetz. Der Mensch war Sünder im ganzen Alten Testament. Der Mensch war nicht frei davon gesprochen und immer wieder Gott sagte, und wenn ihr sündigt, so müsst ihr mir Opfer bringen, um euch gerecht oder um euch frei zu kaufen. Es muss Blut gegossen werden. Ihr müsst was opfern, damit eure Sünde getilgt wird. Und jetzt schreibt der Paulus, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er, die welche unterm Gesetz waren, loskaufe, damit wir die Kindschaft empfangen. Und ich glaube, das nochmal einmal deutlich werden zu lassen. Der Mensch kommt, der Menschensohn, von einer Frau geboren, in die Welt hineingesetzt, von den Thron verlassen, der Gott war, verlässt den Thron, um dir und mir ein freies Leben zu bieten. Wenn wir den annehmen. Loszukaufen. Und loszukaufen hört sich so für mich, weil als ich das so, wenn man das eigentlich so liest, ja, loskaufen. Ja, man geht und kauft irgendwas. Es war auch so für Menschen, für manch einen war das vielleicht leicht, der im Alten Testament gesündigt hat. Er hatte vielleicht großes Vermögen. Wir sehen anhand vom Hiob, ja, er sorgte sich sogar für seine Kinder. Er dachte, falls sie gesündigt haben, so bringe ich Opfer dem Herrn. Ja? Er hatte da die Möglichkeit. Aber es gab auch Menschen, die hatten nicht diese Möglichkeit. Und so blieben die immer schuldig. Aber jetzt ist der Sohn gekommen, um uns nicht nur mit dem Gott den Frieden zu schaffen, sondern das anzubieten, damit wir sogar Kinder Gottes heißen. Das ist das Loskaufen. Und Loskaufen ist nicht so das Einfache, dass man hingeht, irgendwie, wie auch immer, wird einem Summe berichtet oder vielleicht, ich weiß nicht, Gold und Silber, was damals die Währung war, wahrscheinlich eine hohe Währung, da hat man das gegeben und dann geht es mir gut. In manch einem ist es vielleicht von uns noch so festgesetzt und denkt man, durch die Werke kann ich mich loskaufen. Ich tue das und mir geht's gut. Ich habe einen Freund gehabt und eigentlich lebte er so gottlos, richtig gottlos also. Aber er dachte, wenn ich komme und spende da was Opfer, so bin ich doch vor Gott auch gut. Ich tue auch was für Reich Gottes. Doch in Gottes Augen ist es nicht. Es ist nicht das Loskaufen. Petrus schreibt Folgendes, was eigentlich mit Loskaufen gemeint ist. Denn ihr wisst ja, in 1. Petrus 1,18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft wurden, sondern worden seid aus eurem nichtigen, von dem Väter überlieferten Wandeln. So war es früher, dass man sich loskaufen konnte. Sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als ein unschuldiger und unbefleckten Lammes. Es ist viel, viel wertvolleres was. Ein Leben musste dahin. Nicht ein Leben eines Tieres, eines Lammes, sondern das Gottesleben. Menschenleben musste hin. Blut muss vergossen werden, damit wir losgekauft werden von der Sünde. Diese unfassbare Opfer beschreibt aber auch nochmal, wie Gottes Liebe eigentlich zu uns Menschen ist. Wir sind Gott nicht egal. Gott hätte das auch so alles laufen lassen können. Und weiter, die Möglichkeit haben, die können sich durch das Blut vergessen von Tieren. Aber Gott war jeder einzelne Mensch wertvoll. Und er bietet diese Möglichkeit jedem einzelnen Menschen. In Jesaja 44 steht Folgendes, da spricht der Herr selber, ich fege dein Vergehen hinweg wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel werden weggetan. Micha sagt, der Prophet Micha, dass die Sünde, wer Christus annimmt, sind an der tiefsten Stelle, im tiefsten Meer verborgen, wo keiner die mehr herausholen wird. Erinnern wir uns nochmal an die Geschichte. Dein Kercher war voll, deine Schaufel ist voll mit den Sünden, aber es ist weggetan, sagt der König zu diesem kleinen Louis. Und es ist vergessen, was war. Denn ich habe dich losgekauft, sagt der Herr. Ich habe dir alles vergeben. Mir ist die Macht gegeben, dich frei zu machen von allen Sünden. Und wenn du zu mir kommst, so bekommst du auch diese Vergebung. Paulus schreibt in Kolosserbrief, die Anklageschrift des Schuldbriefes, die gegen uns stand, wurde getilgt und ans Kreuz geheftet. Und du kannst dir mal vorstellen, vielleicht mit Klammer oder mit was auch immer, ja, kannst du hier hinkommen und die Zettel deiner Sünden aufschreiben. Und die waren alle hier drauf. Hier an diesem Balken. Weil Christus ist hingegangen und hat gesagt, ich nehme der Welt Schulden mit. Dafür bin ich gekommen. Das ist mein Auftrag. Auf dem Balken, auf dem Kreuz ist dein Schuldbrief. Doch oft kommen die Menschen gar nicht zu dieser Erkenntnis. Das ist das Problem der Menschen heute. Oft sagt der Mensch, wie auch damals, eigentlich bin ich nicht schlecht. Und lebt am Ziel vorbei. Ohne Gott führt er sein Leben aus. Zu den Galatern sagt Paulus, ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Nur durch den Glauben, durch nichts anderes. Du kannst kein Kind Gottes werden, wenn du nicht den Glauben hast. Nur durch den Glauben an das Kreuz wirst du zu einem Kind. Nur durch den Glauben gewinnst du diese Kindschaft. Nur durch den Glauben erlebst du die Befreiung. Und nichts anderes. Keine Werke, kein Verhandeln, nicht dein eigenes gutes Leben. Nichts. Nur der Glauben, sagt Paulus. Doch es ist noch viel, viel besser. Er sagt, ich will euch nicht nur freikaufen, ich will nicht euch ein freies Leben bieten, sondern es steht geschrieben, Gott sagt, ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Nicht nur irgendein Fremder, der für euch irgendwas getan hat. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Was für ein Angebot, oder? Nicht nur von der Schuld frei werden, nicht nur diese Möglichkeit bietet der Herr an, sondern er bietet noch viel mehr. Ich selber, ich Gott, der Allmächtige, der Schuldlose, ich will sogar euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Was für ein Angebot von der Sklaverei, von dem Räuber, von einem Verbrecherleben zu einem Sohn Gottes zu werden. Durch Erkenntnis, durch das Wahrnehmen des Kreuzes. Ein Leben als König. Und wisst ihr, die drei Punkte. Einmal sind wir Sünder. Sklaven, wie die Bibel das sagt, ihr seid Sklaven, alle sind Sklaven und auch keiner kann sich davon freisprechen. Einmal das Lösegeld, die Befreiung. Aber auch der dritte Punkt, das Leben als Königskind. Manch einer oder viele auch kommen zu dieser Erkenntnis, bekommen das. Und wie sieht unser Leben dann weiter aus? Und hier möchte ich mehr zu der Gemeinde sprechen. Gertrud sagte mir eigentlich, deine Predigt ist, da sitzen 90% wahrscheinlich im Gemeindesaal, die diese Erkenntnis gewonnen haben, die diese Erkenntnis bekommen haben, die das getan haben. Doch mein dritter Punkt und mein wichtiger Punkt eigentlich, was zur Gemeinde auch sein, ein Leben als Königskind. Wie sieht das Leben aus? Lass uns mal lesen. Weil ihr nun Söhne, ab Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. So bist du also nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und das gilt für uns als Gemeinde. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben dieses Erkenntnis bekommen. Wir durften die Vergebung erleben. Wir durften das erleben, verändertes Leben in uns. Wir durften an der Liebe schmecken, an der Liebe Gottes. Doch wie ist unser Verhältnis heute? Wie sieht es denn heute aus? Gott sagt zu Jeremia, ich habe dich je und je, immer habe ich dich geliebt. Und er tut das heute noch. Gott bietet einem Leben an auf dem Königshof. Doch wir bekommen die oft, oder wir bekommen die, wir haben die empfangen. Aber wir sind es nicht bereit zu leben. Wenn ich das so platt sagen darf. Wenn ich das vielleicht direkt sagen darf. Wir sind nicht bereit, dieses Leben zu leben. Wir genießen vielleicht alles. Wir sagen vielleicht, ja, ich bin errettet, ich bin ein Kind Gott. Und ich freue mich auf den Tag des Herrn, wenn er kommen wird. Ich freue mich, hier in die Gemeinde zu kommen. Ich freue mich, am Abend teilzuhaben, mich daran zu erinnern. Doch wie sieht deine Freude aus, wenn du weiter an die Welt denkst? So wie dieser kleine Junge, der hat die Errettung bekommen, der hat eine schöne Möbel gehabt, der hat das volle Essen gehabt. Und was war seine Versuchung von diesem kleinen Jungen? Das innerliche Menschenleben. Ich stopfe mir die Taschen voll. Das, was ich bekomme, das nehme ich noch mit. Und vergesse eigentlich, dass die Liebe, die geht eigentlich gar nicht im Vatershaus aus. Die wird immer da sein. Wir müssen uns nicht die Taschen vollstopfen, sondern wir sollten vielmehr dazu bewegt sein, die Liebe nach außen zu tragen, das weiterzugeben. Das geht nicht aus. Das, was wir vom Vater bekommen haben, die Errettung, die wird immer da sein. Du darfst dir sicher sein, du bist errettet. Aber wie viele andere Menschen, die davon noch nicht gehört haben? Ich habe heute gesagt, Jesus hat uns drei Dinge gelassen, ja, beim Abendmahl. Die Taufe, das Abendmahl und den Missionsauftrag. Die drei Dinge hält Jesus für sehr wichtig. Das Abendmahl, die Taufe und Missionsauftrag. Jesus war es wichtig, der Missionsauftrag. Jesus war es nicht egal. Jesus war es nicht nur, okay, ihr habt das bekommen, gut ist es, ich habe für euch mein Leben gelassen, die damals zu der Zeit lebten. Nein, es sollte auch reichen für uns heute und weiter hinaus sogar. Das ist der Missionsauftrag. Dass wir das weitertragen. Und Vaters Liebe ist immer da, erwähnt ich, und er steht und wartet da. Wir haben ein Gleichnis in der Bibel, wo es uns beschrieben wird, dass der Vater auf den Sohn wartet. In Lukas Evangelium beschreibt Jesus, erzählt selber diese Geschichte den Jüngern, und er sagt, dieser Vater, der Sohn, der weggegangen ist, der verloren gegangen ist, dieser Vater, der gab die Hoffnung nie auf. Er stand jeden Morgen auf und guckte, kommt mein Sohn vielleicht aus der Ferne? Er hat darauf gewartet. Und er wusste ganz genau, der Sohn kommt irgendwann mal. Er wusste nicht, wie es dem geht. Er wusste nicht, wo er gelandet ist. Wie es dem Sohn eigentlich ergeht. Aber was der Vater getan hat, was in seiner Hand war, er stand morgens auf und guckte hinaus. Kommt mein Sohn? Oder nicht? Und das Tag für Tag. Tag für Tag ging er raus und guckte hinaus und wartete mit der vollen Hoffnung auf seinen Sohn. Und der Gott geht auch Tag für Tag raus. Oder er steht jeden Tag da und schaut seine Kinder an. Das Leben ist für alle gegeben, das Leben Christi. Nicht nur für dich und mich, nicht für die Gemeinde hier und für die Gemeinde auf Brüserberg oder in Tannenbusch. Nicht nur für die, sondern für alle, für den ganzen Menschen, als Lösegeld für viele, so wird es beschrieben. Und als der Sohn gekommen ist, so lesen wir, so gab es ein großes Fest als der Sohn. Und der Fest war nicht, weil der Vater geduldig war, weil er ausgeharrt ist, sondern der Fest war da, weil eine Seele zurückgekommen ist zum Vaterhaus. Jesus sagt, vorher, bevor er diese Geschichte erzählt, in Lukas 15, Vers 7. Es ist eine unglaubliche große Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Das sagt Jesus selber. Im Himmel ist eine unheimlich große Freude. Doch wir sind dazu hier eingesetzt. Wir sollen dazu hier leben. Von dem, was ich empfangen habe. Wisst ihr, dieser kleine Junge, der hatte wenig Möglichkeit wahrscheinlich. Jetzt war er in diesem Palast, ich weiß nicht, er spielte hier mit den Kindern. Die sangen Lieder da, so wie es in dieser Geschichte. Aber wisst ihr, was er getan hat? Er dachte an diese Lisa. Er betete vielleicht für die. Was können wir heute sagen? Ich bete für diese Person persönlich, namentlich. Er sagte nicht, ach, wie viel da noch Menschen sind. Sondern dieser kleine Junge sagte, ach, wenn diese Lisa auch diese Gnade erfahren dürfte. Und wisst ihr, in deinem und in meinem Umfeld sind diese Menschen, die du namentlich erwähnen sollst, die Gott namentlich hören will. Ich bete für diese Person. Und wir dürfen sicher sein, Gott wird ihnen Gnade schenken. Weil das Lösegeld, das Blut, was vergossen wurde, wurde für viele Menschen vergossen. Wie sieht deine und meine Bereitschaft aus? Wo befindest du dich, wenn ich dich mal ehrlich heute fragen darf? Bist du der kleine Louis, der gerettet worden ist und der das Leben nur genießt? Der sich mit allem zufrieden gibt? Oder bist du der Louis, der eine Veränderung im Leben bekommen hat, aber eine Veränderung, die er auch sehen lässt? Paulus schreibt, euer Leben, wenn es verändert wird, so soll man das auch sehen. Und welchen Beispiel bringt er da? Als der Paulus diese, wer früher gelogen hat, der lüge nicht mehr. Punkt, ja? Dieser Satz ist nicht zu Ende. Der rede die Wahrheit. Mit einfach Lügen aufhören ist nicht damit geendet, sondern Veränderung soll gesehen werden. Er lüge nicht mehr. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Und ist auch gut, Veränderung ist passiert. Aber Paulus sagt weiter, er gehe, verdiene das Geld, er gehe Arbeit und verteile es an Armen. Das ist die Veränderung, die man sehen soll. In deinem und in meinem Leben. Sieht man Veränderung in deinem Leben heute, in meinem Leben? Dass ich diese Veränderung empfangen habe im Leben. Als Jesus zu dem Zachäus nach Hause kam, zu dem Zöllner, was passierte da im Haus? Es geschah Veränderung im ganzen Haus. Zachäus freute sich. Zachäus freute sich riesig, dass Jesus in sein Haus gekommen ist. Und ich glaube, diese Freude kann jeder von uns Einzelnen empfinden. Jesus ist in mein Herz gekommen. Ich durfte das empfangen. Doch was passiert bei Zachäus weiter? Der sagte, die ich betrogen habe, denen gebe ich das Fünffache zurück. Eine Veränderung im Leben des Menschen. Er sagt nicht einfach so, ich habe diese Veränderung, ich habe eine Riesenfreude und gut ist es. Nein, er sagt viel mehr, oder die Betonung liegt viel mehr auf die Veränderung im Leben. Lebst du dein Leben verändert? Und dazu möchte ich uns als Gemeinde ermutigen. Dass wir nicht diese Freude, Jesus ist in mein Haus, in meinem Herz und gut ist das. Sondern ich möchte uns dazu heute antreiben, dass auch eine Veränderung sichtbar in unserem Leben ist. Dass wir unser Leben verändern. Und dass wir davon, was wir empfangen haben, dass wir davon auch weitergeben. Wir dürfen davon weitergeben. Das sagt Christus selber. Gibt weiter davon, von der Liebe. Die wird nicht ausgehen. Es ist wie eine Flut, die immer da ist. Lass mich heute meine Predigt mit den Sätzen abschließen, die auch in dieser Kindergeschichte war. Mit den einigen Fragen. Und die möchte ich uns vorlesen. Und jeder Einzelne darf sich selber die Antwort geben. Und ich bin mir sicher, wir hier in der Gemeinde, die wir heute hier sitzen, es sind verschiedene Menschen heute hier. Und jeder befindet sich auf einem verschiedenen Punkt des Lebens. Doch Gott möchte uns verändern. Ich würde gerne das nochmal vorlesen, was auch Gertrud zum Schluss der Geschichte vorgelesen hat. Und damit werde ich auch mit dem Gebet dann auch meinen Predigt auch abschließen. Gehörst du zu den Sklaven? Ist die erste Frage. Wird dein Leben noch bestimmt von Sünden und Schuld oder gehörst du schon zu den Kindern des Königs? Oder gehörst du zu den Kindern des Königs und bist frei von der Sklaverei der Sünde? Die zweite Frage. Hat Gott dich als sein Sohn, seine Tochter adoptiert und angenommen? Wenn ja, dann freu dich darüber und juble dem mächtigen König, deinem Vater im Himmel zu, über das, was er an deinem Leben Gutes getan hat. Wenn nicht, dann darfst du heute zu Gott kommen und ihn vom ganzen Herzen um Vergebung bitten und ihm dein Leben anvertrauen. Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und hat einen hohen Preis für uns bezahlt, damit wir von der Sklaverei der Sünde befreit werden. Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir einen unvorstellbaren Standeswechsel vollziehen dürfen. Aus Sklaven wurden wir Söhne und Töchter Gottes, des mächtigen Königs aller Königen. Dafür sei unserem Gott Dank und Ehre. Amen. Lass uns aufstehen, ich bete mit uns. Vater unser im Himmel, ich danke dir dafür, dass dein Plan so genial war, dass dein Plan heute noch so genial ist und dass du den Punkt abgewartet hast und den Sohn geschickt hast, damit er als Lösegeld hier hinkomme, dass er mit seinem Leben bezahlt hat, damit wir heute die Vergebung der Sünde erleben dürfen. Und viele von uns haben diese Vergebung erlebt. Viele von uns haben dich, Herr Jesus, in sein Herz gelassen und freuen sich heute, dass du in unserem Herzen wirkst, dass du bei uns wirkst und dass du uns Leben in voller Genügen schenkst. Dafür sind wir dankbar. Doch Vater, wir möchten dich auch bitten als Gemeinde, dass du uns auch ein Herz schenkst, dass wir nach den Menschen auch Ausschau halten, die noch nicht dich erlebt haben, die noch dich nicht, Herr Jesus Christus im Herzen haben. Ich möchte bitten heute, dass du uns dieses Verlangen schenkst, als Gemeinde danach Ausschau zu halten. Und ich möchte auch bitten, Vater, dass du uns reichlich auch segnest in der kommenden Woche. Dass du zu uns sprichst, dass du diese Predigt auch, Vater, in mir persönlich in erster Linie auch wirken lässt. Dass ich auch daran denke und dass du auch mich persönlich veränderst. In meinem Denken, in meinem Handeln, in meinem Tun. Überall, wo ich bin, die ganze Woche und jede Zeit. Aber auch die Gemeinde hier veränderst vor Ort, Vater. Darum bitte ich dich vom ganzen Herzen. Ich danke dir dafür, dass du uns Rettung schenkst, auch heute noch. Amen.